Tag zusammen, willkommen zu meinem Podcast über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Heute mit einem Gast. Ich habe mir meinen Kollegen Christian Kamnott eingeladen, mit dem ich mich ein wenig über den Umweltcampus unterhalten will, was wir so gemeinsam machen, wie wir an den Campus gekommen sind. Christian ist bei uns am Umweltcampus Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere für Corporate Finance und Entrepreneurship. Und wir wollen mal sehen, was da so hintersteckt, was Christian so macht und wie er diese Dinge mit den Studierenden angeht. Ja, Tag Christian, schön, dass du dabei bist bei diesem Pitch-Podcast, will ich das mal nennen.
Ja, hallo, hallo Henrik, guten Morgen.
Ja, erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Hintergrund. Du bist jetzt schon ein paar Jahre auch am Campus, ähnlich wie ich. Und wie bist du an den Campus gekommen und wo kommst du eigentlich her? Du warst ja nicht immer Professor.
Nee, in der Tat. Also ich bin seit 14 Jahren am Campus und bin vergleichsweise jung, mit Mitte 30 berufen worden. Und davor habe ich BWL studiert in Mannheim und habe danach in Wittenherdecke im Bereich Mergers und Acquisitions promoviert. Das habe ich als sogenannter Fellow gemacht. Eine ganz luxuriöse Situation war das damals. Ich bin bei einer sehr großen Prüfungs- und Beratungsfirma nach meinem Studium eingestiegen im Bereich Transaktionsberatung. Wir haben also Unternehmen bewertet, analysiert. Immer wenn die verkauft oder gekauft wurden, das war im Wesentlichen mein Job. Und die haben damals angeboten, ich müsste zwei Jahre bei denen arbeiten und würde dann für ein Jahr freigestellt für meine Promotion. Das hat jetzt mit zwei und einem Jahr nicht ganz genau gepasst, aber ungefähr schon. Und insofern hatte ich zuerst einen Job und dann bin ich nochmal zurück an die Universität gegangen und dann habe ich weitergearbeitet, aber bei der Firma dann nur noch ungefähr ein Jahr. Und bin dann bei einer Investmentbank eingestiegen. Und dort habe ich im Prinzip sowas Ähnliches gemacht, nur in einer anderen Funktion. Auch dort habe ich Unternehmen beraten, die sich in Kaufs- oder Verkaufsprozessen befanden. Es war eine coole Zeit, weil ich sozusagen am Anfang meiner Karriere die ganze Dotcom-Blase mit ihren Verrücktheiten erlebt habe und am Ende meiner Banking-Karriere die Finanzkrise erlebt habe. Das war zweimal ziemlich aufregend mit vielen Hochs und Tiefs.
Das heißt, du bist schuld, dass Dotcom geplatzt ist und dass die Finanzkrise ausgelöst wurde.
Ja, hinter mir, Henrik, läuft eine Aschespur. So kann man das sehen. Das hast du natürlich sofort messerscharf erkannt.
Ja, ja. Und diese Linie führst du ja auch am Campus fort. Ne? Du bist jetzt ja...
wie man weiß.
Ja, die Studierenden nennen dich ja, glaube ich, auch den Exmatrikulator. Ja.
Also hört man. Doch nur Aschespur.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das ist... wobei, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich da so streng bin. Ich habe nicht diese Hammerkurse, deswegen... kann ich, glaube ich, nicht so mit solchen Durchfahrquoten punkten.
Ich glaube, Henrik, das siehst du jetzt ein bisschen zu optimistisch. Ich glaube, du hast auch Hammerkurse. Erzähl doch mal, was hast du denn vorher gemacht und was machst du denn jetzt hier?
Ja, ich habe Physik studiert, theoretischer Physiker, also der Sheldon Cooper aus Big Bang Theory. Das heißt, ich habe sie alle erlebt. Und kleiner Exkurs in diese Serie oder diese Sitcom, ich denke, jeder kennt Big Bang Theory. Die Figuren sind überzeichnet und zwar fernsehkompatibel. Also Physiker sind nerdiger als die Freunde da. Also von
noch
daher
nerdiger.
Also alle Vorurteile, die man gegen Physiker hat, lassen sich sicherlich vielfach bestätigen. Aber auch gut, andererseits haben Physiker auch Vorurteile gegen Betriebswirte. Wer nichts wird, wird, wird. Also
das, aber wie kommst du jetzt klar, dass du jetzt ein Büro mit Fenster hast, frage ich mich.
Ja, also Rollo ist runter, dann geht es. Also
okay.
Dann kann man das aushalten als Physiker, also tatsächlich. Ja, also theoretische Physik. Ich wollte sogar ganz ursprünglich Elementarteilchenphysik machen. Mhm. Also wirklich so richtig Hardcore-Physik, das habe ich dann aber nicht gemacht, sondern bin dann im Laserphysikbereich gelandet. Und danach Promotion im Bereich Biophysik, also auch das, was so ein Physiker ist, jetzt hat mit Biologie wenig zu tun.
Ja, was ist Biophysik, habe ich mich gerade gefragt.
Ja, also Biophysik ist ein sehr breites Feld. Es geht tatsächlich die Anwendung von physikalischen Methoden auf biologische Fragestellungen. Ich habe mich in meiner Doktorarbeit mit Biomolekülen beschäftigt, also
oder Reaktionen von Biomolekülen, von Proteinen im Körper. Da ging es um die Frage der Zellteilung, weil die, wenn diese Zellteilungskaskade in so einer Zelle gestört ist, dann führt das irgendwann zu Krebs, weil die Zelle immer dieses Signal bekommt, sie soll sich teilen. Das macht sie dann auch. Und die Frage, die wir untersucht haben, also sehr Grundlagen, Forschungsniveau, war, kann man diesen Schalter abschalten? Weil der, wenn der defekt ist, immer auf Einschaltung ist. Das heißt, die Zelle teilt sich immer und dann gibt's halt Krebs. Und bei mir das Protein war tatsächlich für den Darmkrebs verantwortlich oder ist mitverantwortlich. Problem in der Medizintechnik oder in der Forschung hinsichtlich neuer Medikamente ist, man kann sehr gut Medikamente entwickeln, die Dinge verhindern. Also diese Beta-Blocker beim Bluthochdruck, die verhindern einfach die Signalweitergabe, dass der Blutdruck steigen soll. Das geht einfach. Der umgekehrte Fall, dass ein Medikament aktiv was macht, das ist ganz schwierig, solche Medikamente zu entwickeln. Mhm. Und meine Doktorarbeit war ein winzig kleiner Baustein, um zu verstehen, wie diese Zellteilungssignale weitergeleitet werden in so einer Zelle. Und also waren viel Computersimulationen, die wir da gemacht haben. Sehr spannend.
Aber von dem Pfad Medizin etc. bist du ja jetzt schon wieder ein bisschen weg. Also ich nehme dich eher als Solarspezialist wahr.
Genau, ja, das war dann nach der Promotion, habe ich gedacht, so jetzt mal in die wahre Welt hinaus. Und dadurch, dass ich natürlich so IT-Nerd war, das bleibt als Physiker nicht aus, bin ich dann, habe geguckt, gibt es in der IT-Beratung was und bin dann in der Photovoltaikbranche gelandet, weil das Unternehmen, bei dem ich war, das war gerade so die Anfangsphase des Solarbooms 2008. Die suchten halt Vorstandsassistenten. Also tatsächlich, was so die Arbeitszeiten angeht, ähnlich wie Investmentbanker. Also wenn die 40 Stunden rum sind, Wochenarbeitszeit ist Mittwochnachmittag. Und, also wird man dir ehrlich sein. Und dann kommt dann halt noch der Donnerstag, der Freitag und gerne auch noch der Samstag.
Ja, so war das bei mir auch.
Also auch, aber auch eine sehr spannende Zeit, weil man als junger Mensch da sehr schnell sehr viel lernen kann und auch sehr nah dann an den Vorständen dran ist. Naja, aber das war jetzt auch nicht irgendwie gezielt geplant, sondern das war eine attraktive Stelle. Ich hatte einen Freund, der auch Vorstandsassistent war, der meinte, ja, ist eigentlich ein sehr spannender und auch herausfordernder Job, weil man sehr schnell sehr viel lernt. Ja, und bin dann in die Photovoltaikbranche eingestiegen, weil also auch da das Hoch mitgemacht. Und als es dann bergab ging mit der Branche, das war ja dann so 2011, 2012, wurde das ja massiv gekürzt, habe ich dann den Sprung ins Beamtentum geschafft und bin dann an den Umweltcampus gekommen und konnte dann, ähnlich wie du, auch sehen, wie die Asche der Solarbranche dann verweht wird. Also, von daher tatsächlich, auch wenn es thematisch völlig unterschiedlich war, sind wir beide so Aschepolitiker.
Ja, scheinbar.
Aber gut, jetzt sind wir im sicheren Hafen. Und ich, da ich auch Mitte 30 berufen wurde und wir müssen ja beide bis, oder wir dürfen beide bis 67, ne? Also das gibt noch so das ein oder andere Dienstjubiläum bei uns.
Ja, Henrik, ich glaube, jetzt bist du sehr optimistisch. Wenn man sich anguckt, was gerade so an allen relevanten Märkten passiert, weiß ich gar nicht, ob 67 schon sozusagen das Ausstiegsszenario ist. Man weiß, ja, bis wohin man uns dann bittet, noch am Start zu bleiben.
Ja, ich bin mal gespannt. Also das 25-jährige Dienstjubiläum, ich glaube, das gibt eine goldene Nadel, ich weiß gar nicht, von der Ministerpräsidentin oder dann dem Ministerpräsidenten. Und ich glaube, das 40-Jährige gibt auch noch was. Aber ich glaube, das erreiche ich knapp nicht. Ich habe mal so ein Schreiben bekommen vom Ministerium. Ich glaube, sogar aus der Abteilung für Dienstjubiläen und Ruhestand. Also wir sind ja Beamte, ne? Und dann, ich glaube, das 40-Jährige erreiche ich gerade nicht. Aber dann müsste ich bis 69 gehen. Boah, weiß ich gar nicht. Ich war ja dann lange im öffentlichen Dienst. Da lass mal nicht über die Zukunft reden. Das ist ja noch sehr weit weg, bis wir alte, weise Männer sind und nur noch von früher erzählen. Das,
in der Tat,
So weit sind wir ja noch nicht. So, aber was machst du jetzt dann am Campus? Also, jetzt kommst du aus der großen Investmentbranche. Da also, denke ich immer nur an den Film Wolf of Wall Street. Also, das war hoffentlich nicht so bei dir. Oder kannst du öffentlich Einblicke geben, ohne die Leute zu verschrecken?
Ja, also natürlich ist so ein Film ein bisschen übertreibend. Das ist ja logisch, das ist Kino. Aber es gab natürlich alle möglichen Facetten. Und ganz ehrlich, das hat auch total Spaß gemacht, also bei Transaktionen mitzumachen und die zu gestalten. Das war wahnsinnig spannend und quer durch Europa zu fliegen und wichtige Leute zu treffen. Das findet man als junger Mann am Anfang der Karriere ziemlich toll. Das ist ja logisch. Aber heute am Campus kümmere ich mich tatsächlich immer noch um Finanzierungsthemen. Das hat nichts mehr mit Transaktionsgeschäft, wie ich das früher gemacht habe, zu tun direkt. Aber die Fragestellung, die man gerade Studenten mitgibt, nämlich ein Unternehmen zu verstehen, das Zahlenwerk eines Unternehmens lesen zu können, einfach einen Jahresabschluss aufschlagen oder einen Businessplan und dann zu sagen, das Unternehmen ist gesund oder krank oder hat hier Optimierungspotenziale oder dort. Das sind so die Themen, die ich mit den Studenten mache. Und natürlich mache ich auch jede Menge Grundlagenfächer, Investitionen und Finanzierung. Das ist, glaube ich, das mit großem Abstand beliebteste Fach in den betriebswirtschaftlichen Studiengängen, wenn man da so viel rechnen darf. Das sind so die Themen, die ich hier bearbeite.
Ah ja, das ist, Infina ist ja wirklich so ein, ja, wie soll man es ausdrücken, schon ein Killerfach, wobei eigentlich elementar. Also ich sehe das ja dann bei uns, die erneuerbaren Energiestudierenden, die haben das ja auch bei dir.
Ja.
Und die haben da schon sehr gehörigen Respekt vor, obwohl jetzt kommt wieder der theoretische Physiker und sagt, ja, es ist auch nur mal und geteilt, ihr nennt es nur anders. Aber es ist eine absolute Basis für die spätere Arbeit. Denn das musste ich als Physiker sehr schnell und sehr hart in der freien Welt, in der Wirtschaft lernen. Technisch geht alles. Am Ende musst du einen Strich drunter machen und Eurozeichen drunter schreiben. Und das, also der Physiker kann das nicht. Ich kann das zwar rechnen, aber ich wusste nicht, was ein Deckungsbeitrag 1 und 2 ist. Da muss man dann sehr schnell reinkommen. Und deswegen finde ich so eigentlich ganz attraktiv, dass wir das den Studierenden mitgeben, dass die da sowohl technisch als auch wirtschaftlich parat sind.
Unbedingt. Ich versuche die Studenten damit auch regelmäßig zu motivieren. Das ist genau wie du sagst. Gerade für Wirtschaftsingenieure, aber logischerweise auch für BWLer, das ist ein total wichtiges Fach, was auch jeder in der Welt außerhalb der Hochschule von jemandem, der etwas mit Wirtschaft im Namen studiert hat, erwartet, dass er nämlich versteht, was ein Cashflow zum Beispiel ist. Und jemand, der erneuerbare Energien studiert hat und sich vielleicht um innovative Energieversorgungssysteme kümmert und sich damit auskennt und dort vielleicht auch so später sein berufliches Heil sucht, der muss das im Zweifelsfall, muss er das auch mal einer Bank erklären können, ob sich das lohnt und muss auch verstehen, was die Bank für eine Sprache spricht. Und deswegen ist so eine Grundlagenausbildung und so ein paar Termini zu begreifen, nicht nur zu kennen, ich glaube, total relevant und wichtig. Und deswegen müssen die Studis da auch durch. Und ja, da muss man rechnen. Aber ich gebe dir auch hier uneingeschränkt recht. Am Ende ist es doch nur plus, minus, mal und geteilt. Manchmal halt noch mit einer Wurzelfunktion, die nach meinem Eindruck manche Studenten verschreckt. Aber ganz ehrlich, da muss man durch. Ja, das ist alles keine Raketentechnik.
Ich wollte gerade sagen, wo du das mit den Banken erwähnst, auch das habe ich selber erlebt, denn in dieser Boomzeit kamen dann auch die also Finanzinstitute auf uns zu. Weil ich war bei einer Firma, die Photovoltaik an Projekte einmal entwickelt hat und dann am Ende verkauft hat, wobei ich jetzt bei dem technischen Arm war. Wir haben also die Qualitätssicherung gemacht. Aber auch da ging es dann darum, dieses technische Produkt der Photovoltaikanlage diesen Bankern oder auch Versicherungsmenschen, also die jetzt keine nicht Versicherung verkaufen, sondern die in der Versicherung sind und dann dort das Geld reinvestieren, denen die Photovoltaikanlage zu erklären, denn die kennen Immobilieninvestitionen, die kennen, weiß ich, Schiffscontainer, aber Photovoltaik war neu, vor allem, weil das dann Invest für 20 Jahre ist, durch die festgelegte Einspeisevergütung, das kannten die nicht und das ist schon ein bisschen komplizierter. Und dann, das Beispiel bringe ich dann auch immer in der Vorlesung, wenn du dann von so einem Banker gefragt wirst, warum Photovoltaikanlagen im Sommer mehr Strom produzieren als im Winter, dann merkt man als Techniker, wow, man muss sehr weit vorne anfangen, um Dinge zu erklären, weil dann, ne, das ist immer so der Vorwurf der Ingenieure oder der Naturwissenschaftler gegenüber den Betriebswirten, dass die ja keine Ahnung von Physik haben, ja, dass man denen das einfach beibringen muss. Und was leider im Studium wenig passiert, oder? Eure Betriebswirte haben kaum Einblick in Energietechnik, oder kriegen die da? Doch, die kriegen was mit im ersten Semester, ne? Haben die,
glaube ich. Ja, aber ich glaube, das ist sehr oberflächlich. Die sollen halt so ein Grundverständnis darüber haben, was ja auch wichtig ist, wenn du an so einer nachhaltigkeitsorientierten Hochschule studierst. Aber ich glaube, von einem, ich sage jetzt mal, ingenieurwissenschaftlichen Studium ist das schon ein ganzes Stück weit entfernt. Es soll ein Verständnis entwickeln.
Ich glaube, das ist aber auch, das reicht, glaube ich, auch aus, wenn man zumindest versteht, worüber die Gegenseite redet, denn sonst, wenn man gar nichts versteht, ist es auch ein bisschen schwierig. Denn wenn ich jetzt das Investment in so einen, weiß ich, Windpark mir überlege, dann sollte ich schon verstehen, was ist die Energie, die das dieser Park produziert und was ist die Leistung. Also solche Trivialität, mein Gott, das ist eigentlich streng genommen Schulwissen der Mittelstufe. Aber ja, also wie man sich halt entwickelt und seine Neigung hat. Aber muss die Sprache des Gegenüber schon grundlegend verstehen, denn sonst redet es aneinander vorbei. Das, genau. Das hast du sicherlich auch erlebt, ich habe dann auch erlebt, also da gab es auch sehr interessante Meetings, wo man sich denkt, ah, das könnte man jetzt einfach erklären, wenn ihr die gleiche Sprache sprechen würdet. Aber redet mal weiter, ihr Vorstände.
Das sage ich im Übrigen den Studierenden im Bereich erneuerbarer Energien, die ja Wirtschaftsingenieure sind, das sage ich denen immer genau wie du scheinbar. Die funktionieren oft als Übersetzer sozusagen. Die funktionieren nämlich als Bindeglied zwischen Ingenieuren und BWLern. Und jeder erwartet von denen, dass die beide Seiten verstanden haben und diese offenen Enden zusammenbringen. Und das ist auch eine total wichtige Funktion, die es in ganz, ganz, ganz vielen Jobs braucht und wo das notwendig ist.
Genau, denn wir bilden ja ganz bewusst niemanden aus, der dann das nächste 10% Effizienz aus einer Solarzelle rauskitzelt. Wir machen ja keine Festkörperphysik oder sowas, sondern wir wollen ja in die Anwendung rein und den Leuten erklären, also ihr seid die Schnittstelle, ihr versteht alles, ihr seid keine Experten in der Tiefe, aber ihr habt den Überblick und ihr könnt die Dinge organisieren und auch Projekte umsetzen. Denn wie gesagt, also wir werden hier keine Rotorflügel aerodynamisch optimieren. Das können andere besser. Das wollen wir auch gar nicht. Und der Erfolg gibt uns ja recht. Also sowohl jetzt bei den Erneuerbaren als auch jetzt im englischsprachigen Bachelor ist es ja ähnlich, im Sustainable Business and Technology. Ja. Auch die fertig werden, sind ja gefragt. Wobei die meisten jetzt ja noch erst noch im Masterstudium sind. Die große Menge an Absolvierenden haben wir ja noch gar nicht bei denen. Das läuft ja erst so langsam an.
Genau. Fast alle sind im Übrigen in einem Masterstudium in Deutschland. Was ja ein toller Erfolg ist, dass man die Leute aus dem Ausland hierher holt, die hier ausbildet. Und zwar so, dass sie dann in Deutschland, ich sage jetzt mal voll integriert, auch noch weiter studieren können. Weil das sind ja die Leute, die wir alle ganz dringend brauchen. Mit einer vernünftigen Ausbildung, technisch und wirtschaftlich. Das ist ja eine große Knappheit am Arbeitsmarkt.
Ja, genau. Also diese, und ich habe bei manchen gesehen, die man jetzt auf den sozialen Medien noch verfolgt, die gehen sogar tatsächlich an die Unis. Ne? Das heißt, es ist nicht nur zwingend so eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, sondern die sind wirklich an der Uni. Was also auch zeigt, dass das, was wir hier an Ausbildungsqualität leisten, da müssen wir uns nicht verstecken vor den Unis, die ja immer so ein bisschen sagen, ja, ihr seid ja eigentlich nur eine Fachhochschule und damit eigentlich eine bessere höhere Berufsschule. Ne? Da gibt es so ein paar Stimmen, die da immer so ein bisschen kritisch sind. Aber ich glaube, da müssen wir uns überhaupt nicht verstecken, was die Qualität angeht. Also überall gibt es Licht und Schatten, aber das gehört nun mal dazu in so einem Hochschulbetrieb. Aber die sind gut. Und die dann in Lohn und Brot stehen, die sind dann eigentlich auch alle ganz zufrieden. Weil, also ne, Bewerbungstrainings brauchen wir im Moment nicht machen. Die finden alle sofort einen Job. Was dann auch eine positive Entwicklung für...
Absolut, absolut.
Ja, denn die Unternehmen suchen die ja händeringend. Von daher sind wir da, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Das passt. Gut, ich glaube, jetzt haben wir einen spannenden Einblick bekommen, was du so machst, was ich so mache. Und ich denke, dieses Pitch-Podcast-Format, das sollten wir nochmal fortsetzen, wiederholen. Wir haben ja noch genug Themen. Wir machen ja viele Sachen zusammen. Ja. Da können wir auf jeden Fall nochmal
drüber reden. Da gibt es bestimmt noch ein paar Themen, die wir aufgreifen können. Das machen wir, Henrik.
Genau, alles klar, prima. Dann, Christian, besten Dank fürs Mitspielen bei diesem Podcast.
Ja, danke an dich für die Initiative.
Immer gerne. Dann nochmal einen schönen Tag.